der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Dieter Wegener, hauptberuflich bei Siemens und stark engagiert im ZVI und in der DKE. Dieter, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, Dieter Wegener, bin von Hause aus Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur und habe in München Triebwerkstechnik studiert und dann auch darin geforscht und bin seit mehr als 25 Jahren leitender Angestellter der Siemens AG. Und nebenamtlich eben in ZVI der Sprecher Industrie 4.0 seit 2014 und bei DKE der Vizepräsident seit 2015.
Dieter, vielen Dank. Dann haben wir den richtigen Mann für das Thema heute, den digitalen Produktpass. Warum braucht die Industrie überhaupt den digitalen Produktpass und welche Probleme löst der sogenannte DPP 4.0, also Digital Product Passport 4.0. Welche Probleme löst der konkret?
Ja, tolle Frage, vielen Dank. Also der DPP, den bräuchte man eigentlich erstmal nicht, weil das ist eine, DPP steht ja für Digital Product Passport und ist eine regulatorische Forderung der EU-Kommission im Rahmen von der sogenannten ESPR, also Eco Design Sustainable Product Regulation, die europäische Herstellerindustrie dazu zu zwingen, Circular Economy einzuführen. Und im Rahmen dieser Vorgabe, regulatorischen Forderung, verlangt man auch ein DPP, indem man den Hersteller zwingt, einen digitalen Zwilling mit einer ganzen Menge von Informationen digital auf einem dezentralen Server bereitzustellen, wenn man das Produkt in den Markt bringt, an den Kunden. Und das heißt, die Industrie hätte das vielleicht von sich aus nicht gemacht, aber durch den Zwang der Regulatorik ist da gar keine Frage, ob man das möchte oder nicht. Das ist ja Gesetz und die ESPR ist im Juli 2024 rechtskräftig geworden. Und jetzt beschreibt die EU in verschiedenen sogenannten Delegated Acts Produktgruppen, in denen sie dann spezifisch sagt, welche Produktgruppen ein DPP erzeugen haben. So, und DPP 4.0 ist ganz simpel. Das kommt von ZVI. In meiner Rolle als Industrie 4.0 Sprecher wurde ich gebeten, bei der Anhörung der ESPR-Verordnung im März 2021 sozusagen die Stimme des ZVIs zu repräsentieren. Und dann habe ich da mitgemacht mit den vielen Experten, die mich dabei ZVI-seitig, aber auch industrieseitig unterstützt haben. Und dann haben wir ein Konzept erarbeitet, das nennt sich DPP 4.0. Das ist nichts anderes als ein industrietaugliches Konzept, um eine Antwort auf die DPP-Forderungen zu geben. Und was ist das? Ganz simpel, da wir ja seit mehr als 10 Jahren an Industrie 4.0 arbeiten und da haben wir ja einige sehr gute Konzepte erarbeitet, die aber noch nicht umgesetzt sind, haben wir das DPP 4.0-Konzept so aufgebaut. Es besteht aus einem digitalen Typenschild 4.0, also QR-Code im viereckigen Rahmen mit schwarzer dreieckiger Ecke unten rechts, was auf das Produkt aufgeprägt wird und sozusagen uns ermöglicht, eine Internetadresse das Produkt wird dann über eine Internetadresse auf dem Server des Herstellers dieses Produktes vernetzt, das sogenannte ID-Link, Identification-Link. Und dann kann man dort mit Hilfe des AAS, Asset Administration Shell in Deutschland, Verwaltungsschale, kann man dann einen digitalen Zwilling strukturiert auf diesem Server runterladen oder einsehen. Und jetzt kommt der Punkt, warum ist der DPP 4.0 ein industrietaugliches Konzept, nicht nur, weil er industrietaugliche Anforderungen erstellt, also Skalierbarkeit und Effizienz und Umsetzbarkeit in kleinen Firmen mit 50 Mitarbeitern bis hoch zu Konzernen von mehreren hunderttausend Mitarbeitern, sondern er kann vor allen Dingen zwei Dinge. Er macht einerseits, erfüllt er das, was die EU haben will, da mit dem DPP, Digital Product Passport, aber er macht auf der anderen Seite eben auch, dass er mit demselben Mechanismus, mit derselben IT-Infrastruktur, die man sich dafür aufbaut, ermöglicht er digitale Services, Mehrwertdienste zu tauschen, anzubieten. Das heißt, der Hersteller eines Produktes kann nicht nur regulatorisch seine Verpflichtungen erfüllen, die er also Gesetz per Gesetz sozusagen auferlegt bekommen hat, sondern er kann dann auch sagen, guck mal, ich habe für mein Produkt einen speziellen Service. Der ist es zum Beispiel ein Cybersecurity Upgrade Service oder ein Garantie Service oder ich habe jetzt hier Preventive Maintenance Service oder ich habe dies oder jenes an Service, was ich dir anbieten kann. Und natürlich kann ich dafür auch Geld nehmen, weil diese Services, die ich dem Kunden anbiete, der das Produkt verbessert oder veredelt, dafür kann man natürlich auch Euros verlangen. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Die EU hat ja 27 Länder und die Welt hat knapp 200 Länder. Und dieser DPP 4.0 ist nicht nur für Europa gedacht. Der DPP 4.0 ist für die ganze Welt gedacht. Der DPP 4.0 ist ein Konzept, kennt keine Grenzen, kennt keine Hürden, kostet nichts in der Anwendung, weil wir auf zwei globalen Standards, IEC-Standards aufbauen. Mit anderen Worten, man kann das überall und für alles anwenden. Und deswegen bin ich auch ein absoluter Verfechter vom DPP 4.0-Konzept und beschäftige mich seit mehr als 3 Jahren eigentlich Tag und Nacht mit dem Thema.
Dieter, vielen Dank für die Einordnung und die praxisnahe Antwort der Industrie auf eine regulatorische Anforderung. Lass mich beim ZVEI nochmal nachhaken. Welche Rolle spielt denn der ZVEI in der Entwicklung und Standardisierung von DPP 4.0 und darüber hinausgehend noch, welche Erfahrungen aus der Praxis der Mitgliedsfirmen fließen damit ein?
Ja, eine sehr gute Frage, die ich zweierlei seitig beantworten möchte. Das eine, ich mache es mal am Beispiel digitales Typenschild 4.0. Also wir haben im ZVI-Führungskreis die Idee dazu gehabt, im Oktober 2017, da habe ich das in den Vorstandskreis Fachverband Automation eingebracht, dass wir ein Prototypen für ein digitales Typenschild 4.0 entwickeln möchten. Und das habe ich zusammen gemacht mit dem Professor Fey, der damals noch an der Uni-Hochschule der Bundeswehr in Hamburg war. Und dann habe ich mit insgesamt acht Firmen aus dem Fachverband Automation einen Prototyp entwickelt. Also diesen QR-Code haben wir appliziert auf den entsprechenden Produkten dieser acht Hersteller. Dann haben wir einen weißen Holzwürfel gehabt, den wir auf die SPS im November 2019 gestellt haben. Da waren die 8 Produkte zu sehen, anfassbar, und haben im November 2019 auf der SPS diesen Prototyp gezeigt. Kam super an und stieß auf hohes Interesse. Und ich sag mal, hätte ich nicht den Führungskreis Industrie 4.0 gehabt mit diesen vielen Automatisierungsherstellern, hätte ich nicht diese Begeisterung erzeugen können in diesem Kreis, dann hätten wir das nicht hinbekommen. Denn man muss immer ein Team sein, man muss immer mehrere sein, die das wollen, die davon auch überzeugt sind. Und als wir es dann hatten, waren wir wirklich glücklich, es hat auch gut funktioniert. Und dann haben wir sehr schnell eine DIN-Spec 91406 erzeugt. Warum DIN-Spec? Weil hätten wir die vollkonsensbasierte Normung direkt angestoßen, dann hätten wir zu lange gebraucht. Also haben wir gesagt, wir machen eine DIN-Spec. Die DIN-Spec 91406 hat sozusagen das beschrieben und haben die dann, als wir sie hatten, haben wir sie dann sehr schnell in den IEC TC65 Kreis eingeführt und haben dann innerhalb von 28 Monaten die IEC 61406-1 erzeugt. Das war also eine Rekordzeit, zumindest nach dem, was ich weiß. Und da haben wir dann sozusagen einen globalen Standard generiert, der natürlich heute noch gültig ist und der, den wir anwenden können. Und für die Verwaltungsschale, Asset Administration Shell, haben wir das vorher schon gemacht gehabt. Das ist die IEC 63278. Das war die eine Antwort. Also im ZVI brauchen wir diesen Führungskreis Industrie 4.0, bestehend aus eben Vertretern großer und kleiner Firmen im Bereich der Automatisierung. Das zweite Thema ist aber, wenn man jetzt in dem Bereich Automatisierungstechnik bleibt, ist das zu klein gedacht. Also DPP 4.0 ist über alle Märkte, über alle Branchen und global. Und das ist das Schöne am ZVI. Er repräsentiert hier 1.100 Firmen der Elektro- und Digitalindustries. Aus der historisch bedingt überwiegend noch mehr Elektroindustriefirmen, aber zunehmend auch jetzt Digitalfirmen, die Mitglied werden beim ZVI. Und das Ziel ist eben, dass man über, im Idealfall für alle Firmen, die da Mitglied sind, sozusagen den Rollout hinkriegt von dem DPP 4.0. Und das haben wir geschafft. Ich habe also im September 2023 vor dem Führungskreis des ZVIs sozusagen Werbung dafür gemacht oder angeboten, dass ich den Rollout vom DPP 4.0 vorschlage über alle Leitmärkte des ZVIs, also Konsumerindustrie, Gebäude, Energie, Mobilität, Industrie war ja schon und dann auch Kabel und Mikroelektronik. Habe ich irgendeines vergessen? Energie, glaube ich. Also insgesamt gibt es 8 Leitmärkte. So. Und das habe ich vorgeschlagen. Und dann natürlich auch weltweit, weil das ist ja kein Thema von Deutschland. Das ist ein Thema für die Welt. Und der ZVI denkt in der Welt global, was ja auch richtig ist, weil seine Mitgliedsfirmen natürlich globale Märkte bedienen. Und das kann man nur in einem ZVI-Umgebung machen. Ich habe die anderen Verbände auch informiert und auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir da sowas machen, indem ich im BDI sozusagen eine Taskforce DPP mitgegründet habe, in der ich dankenswerterweise der Sprecher sein darf und sozusagen diese Taskforce leiten darf. Und damit repräsentieren wir mehr als 30 Mitgliedsverbände. ZVI ist einer davon. ZVI, VDMA, Bitkom, VDA, VCI und so weiter. Das heißt, wir repräsentieren da, ich sag mal, das die halbe Volkswirtschaft Deutschlands. Und damit haben wir auch eine höhere Durchschlagskraft. Aber man muss ganz fair sein, das ist jetzt nicht ein Selbstläufer, das ist herausfordernd. Und ich sag mal, es wird noch Jahre dauern. Da hilft uns aber die Regulatorik ja als Steigbügelhalter quasi, weil die Regulatorik uns ja jetzt zwingt, den DPP einzuführen. DPP 4.0 ist sozusagen die Antwort der Industrie, wie man das umsetzen kann. Und das führt jetzt dazu, dass wir in den nächsten 5 Jahren da jetzt kräftig mit zu tun haben. Ich habe deswegen auch die ZVI 3i Strategie Plus formuliert, die lautet so, dass wir im Grunde genommen jetzt zwei Dinge tun. Wir machen einerseits den DPP Rollout in diese 8 Leitmärkte und zweitens, wir machen den DPP 4.0 Rollout in die Welt, also über Europa hinweg. In China habe ich es schon platziert, vor 2 Wochen bei der DCKN, also der Deutsch-Chinesischen Kommission für Normung. In Qingdao, das hat ganz gut geklappt. Wir tragen das nach Kanada, nach Südamerika. Also das läuft aus meiner Sicht recht gut, aber wir sollten uns da nicht zu optimistisch aufstellen. Das ist ein schweißtreibendes Geschäft der nächsten mindestens 5 Jahre. Aber ich sag mal, ich persönlich glaube, dass der sogenannte Kipppunkt in 2026 kommen wird. Also Kipppunkt bezeichne ich den Punkt, der dazu führt, dass wir die Asset Administration Shell, also die Verwaltungsschale, wirklich in die Umsetzung bringen. Aufsetzpunkt war ja auf der SPS-Messe die Pressekonferenz vom ZVI, wo Rainer Brehm und Gunter Koschnick erklärt haben, dass jetzt knapp 70 Firmen sich bereit erklärt haben mit der sogenannten AAS-Erklärung, jetzt die AAS operativ für ihre Produkte einzuführen, umzusetzen. Und diese 70 Firmen, das ist schon mal ein großes Fund. Und ich glaube, dass wenn jetzt diese 70 Firmen das tun, das hat ja einen Schneeballeffekt. Und ich glaube, das führt dazu, dass dann noch hunderte andere dazukommen. Der VDMA ist ja auch involviert und ist auch engagiert und er unterstützt im Grundsatz die Einführung der Verwahrtungsschale. Also ich denke, das passiert. Und 2026, glaube ich, passiert deswegen, weil, wie gesagt, die Firmen jetzt zunehmend erkennen, dass zum Beispiel die Firmen, die Traktionsbatterien ab 2 Kilowattstunden Kapazität ausliefern möchten, ab Februar 2027 den Batteriepassport ausliefern müssen. Und der Batteriepassport, das haben wir auf der Hannover-Messe 2023 bei Siemens gezeigt, den kann man als DPP40 at Battery abbilden. Das heißt, ich mache einfach den DPP40, wende den an für Traktionsbatterien. Und das kann man übrigens, da mache ich einen kleinen Werbebeitrag, auch als Lösung bei Siemens kaufen, wenn man das wollte. Also mit anderen Worten, das ist jetzt nicht nur konzeptionell da, sondern das ist vor allen Dingen operationell produktiv da. Das kann man kaufen und das machen natürlich nicht nur Siemens, das machen auch andere Firmen, die es anbieten. Und da entwickelt sich jetzt ein neuer Markt, ein digitaler Markt und das ist toll. Und das hilft auch dem ZVI aus seiner elektrotechnischen Konzentrierung und Zentrierung weiter beizubehalten, aber gleichzeitig zu wachsen im Bereich der Digitalwirtschaft. Und das ist natürlich sehr erfreulich.
Ja, ist ja schon eine tolle Nachricht, wenn ein Konzept der Elektroindustrie die halbe deutsche Wirtschaft erfasst und auch noch darüber hinaus. Das ist ja auch ein Kompliment für dieses Konzept. Ich würde gerne mal auf die technologischen Grundlagen gehen. Wir haben ja schon, oder du hast schon von der AAS, von der Verwaltungsschale gesprochen, die ist ein Baustein. Dann hast du von dem QR-Code zum Identifier für die Geräte, für die Assets gesprochen. Was braucht man denn noch für eine Interoperabilität über die ganze Wertschöpfungskette?
Naja, das ist eine gute Frage. Also an sich brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja die Verwaltungsschale oder Asset Administration Shell, klingt eigentlich besser, haben wir ja entwickelt damals unter Industrie 4.0 für zwei Dinge. Wir haben einerseits gesagt, wir wollen ja im Rahmen der 3i-Strategie, wollen wir ja den Shopfloor, also die Operational Technology, OT, andockbar machen für die IT-IoT-Welt. Und das wollten wir jetzt bewusst von OT nach IT-IoT machen und nicht darauf warten, dass IT-IoT-Konzerne uns sozusagen im Shopfloor besuchen und dann uns die Technologie übernehmen. Sondern wir wollten sozusagen vorbereitet sein, strategisch vorbereitet sein für die Andockung von OT an IT-IoT. So. Und dazu haben wir einen Interoperabilitätsmechanismus gesucht. Und der ist dann letztendlich im Führungskreis Industrie 4.0 entstanden und ist dann dargelegt worden im Bereich der IEC 63278 mit diesem AAS-Konzept Verwaltungsschale, wo man OT Southbound-mäßig andockt an IT-IoT Northbound-mäßig und damit sozusagen eine Interoperabilität schafft. Das heißt, auf Northbound, also oben bei IT-IoT, kann man beliebige Knoten miteinander verknüpfen, weil sie dieselbe Sprache sprechen. Und unten im Southbound, im OT-Bereich, haben wir ja sehr unterschiedliche Standards und sehr unterschiedliche Kommunikationsprotokolle. Und da haben wir halt gesagt, naja, da müssen wir eine Möglichkeit schaffen, die Interoperabilität zu erzeugen. Dazu haben wir dann diese sogenannten Teilmodelle oder im Englischen Submodels kreiert. Das sind kleine, ich sag mal, Software-Schnipsel von 10 bis 30 Softwarezeilen, in denen man definiert, wie man einen Datenpunkt A mit einem Datenpunkt B verknüpft und in den 10 bis 30 Zeilen ist beschrieben, welche Syntax und Semantik man da miteinander verknüpft. Und da komme ich auch zu einem sehr wesentlichen Stichwort Semantik. Die meisten Leute haben noch nicht verstanden, dass man, wenn man Daten tauscht, ja nicht wirklich Daten tauscht, also irgendwelche Zahlen oder Ziffern oder Bits oder Bytes, sondern dass man eigentlich Inhalte, Informationen tauschen möchte. Und das ist eigentlich die Kombination aus Daten, die können durchaus numerischer Natur sein, in beliebiger Darstellung, die letztendlich dann auf Bits und Bytes umgewandelt werden, aber dann voll voll sozusagen sehr wichtig, die Semantik, also den Bezug, den Kontext, also dass man sagt, okay, das ist 27,3 und dann sagt man eben Grad Celsius. Und dann ist auch die Definition von Celsius dahinter abgelegt. Oder Kilogramm. Und dann hat man eine Definition von Kilogramm, die man zum Beispiel bis runter zur SI-Einheit verfolgen kann. Und das ist etwas, da arbeiten wir dran. Wir in der Industrie ist man ja schon lange dran. Ich kann mich erinnern, dass ich in 2014 auf der CeBIT einen Vortrag gehalten habe vor der IT-Industrie, wo ich klar gemacht habe, dass wir in der Automatisierung eben Semantiken anwenden und habe dort die für die Industrie sehr wichtige IEC 61360er Norm dargestellt, wo wir eben semantische Beschreibungen machen. Stichwort IEC CDD, also Common Data Dictionary, wo wir ein quasi Nachschlagewerk haben, wo wir die semantische Beschreibung von Daten sozusagen ablegen können. Und da muss man eben auch nochmal dran erinnern, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich der Elektrotechnik sagen, das ist eine Spannung, ja, da sagt der naive Mensch, Spannung ist doch einfach, Volt, das ist es doch schon, ja. Genau, wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei Siemens in die Details einer Steuerung reingehe oder eines Antriebes, dann kann ich da abhängig von der Branche zum Teil 60, 80, 90 verschiedene Definitionen von Spannungen haben, die man zur Umschreibung eines Produktes in speziellen Umgebungen braucht. Und die sind alle definiert, aber eben in dieser Branche für diesen Anwendungsfall. Und zu glauben, dass ich jetzt eine Spannung definiere und damit alles erschlage, das funktioniert alles nicht. Das kann jeder sofort verstehen, der in der Industrie schon mal gearbeitet hat und schon mal für ein Produkt und dessen Design verantwortlich war, der weiß, dass das eben nicht so einfach ist. Und deswegen glaube ich, hilft uns die Digitalisierung ungemein, weil diese Komplexität, die sachgerecht existiert, damit wunderbar sozusagen gehandhabt werden kann, weil ich eben mit dieser Semantik, die kann ich individuell beschreiben und digital kann ich die abbilden und die Komplexität kann ich mit der Digitalität abbilden. Und wenn ich mir dann noch überlege, Mensch, ich habe ja dann noch die künstliche Intelligenz, mit der ich sehr routiniert mir dann, wenn ich die Daten dann schon maschinenlesbar zur Verfügung habe, kann ich die doch auch mal fragen. Gib mir doch mal die Definition der und der Produkte an und sag mir mal, welche Spannungen sind da wie definiert. Und schon kommt das raus aus der KI und dann habe ich dann die Analyse dessen, was ich da wissen will. Und so kann man sich das auch vorstellen. Also was ganz wichtig ist, und da sind wir wirklich noch einen Schritt entfernt. Wir müssen jetzt die semantische Beschreibung, die haben wir konzeptionell und akademisch natürlich längst beschrieben, aber wir müssen sie umsetzen. Das heißt, die Firmen müssen auch in Semantiken denken. Die Firmen müssen ihre Produkte semantisch beschreiben. Wir müssen das Common Data Dictionary vertiefen. Und wir haben da ja zum Glück auch eine Kooperation mit der E-Class-Organisation gefunden. Wir haben ein Memorandum of Understanding geschlossen zwischen dem Standardization Council Industrie 4.0 und dem E-Class e.V., wo eben klar ist, dass wir da zusammenarbeiten, dass man da jetzt nicht ein Dictionary hat, das man dann bei den anderen nicht verwenden kann und umgekehrt, sondern dass das eben zusammen benutzt werden kann, je nachdem, was man gerade an Informationen hat. Und da bin ich jetzt sehr zuversichtlich und auch zukunftspositiv gestimmt, dass wir das jetzt hinkriegen. Die Kernarbeit ist immer noch zu tun, also die nächsten 5 Jahre haben wir viel zu tun, die ganzen Daten semantisch aufzubereiten, nicht nur bei uns in der Firma Siemens, sondern auch bei den anderen Firmen, ob groß oder klein, jeder hat dasselbe Thema vor sich. Und das ist jetzt das, was zu tun ist. Das andere ist längst gelöst. DPP 4.0 ist das Konzept da, das DPP 4.0 System ist beschrieben, wir haben jetzt die GTC 24 Standardisierungsaktivitäten fast am Ende. Das ist ja, die haben jetzt den Abschlussworkshop in Paris gehabt, 2 Tage lang und sind jetzt dabei, das fertig zu dokumentieren. Aber ich sag mal, Ende Januar ist das Thema dann durch die Tür und dann haben wir alles, was wir brauchen und dann geht's an die Umsetzung und das ist die eigentliche Aufgabe.
Dieter, lass mich das nochmal so ein bisschen dekomponieren. Im ersten Schritt war die regulatorische Anforderung. Im zweiten kam die praxistaugliche Antwort der Industrie, die auch koordiniert war. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass die Industrieunternehmen an die prüfenden Behörden oder Prüfungseinrichtungen etwas liefern wollen oder an den Endverbraucher. Industrieunternehmen wollen ja auch miteinander zusammenarbeiten. Ein Anbieter von Automatisierungsprodukten für einen Anwender von Automatisierungsprodukten. Da sind dann in der Regel viele auch in den Anlagen drin. Was braucht es denn jetzt noch darüber hinaus, dass so ein DPP herstellerübergreifend funktioniert? Welche Normen, welche Standards und vor allen Dingen aber auch Initiativen sind dafür entscheidend?
Das ist eine sehr wichtige Frage, Kurt. Das ist das Thema der Datenräume. Also wir haben im Grunde genommen, also als Firma X kann man die Daten anbieten, das ist klar, die kann man auf einem Server zur Verfügung stellen. Die Serveradresse kann man in Drüssel dann in die Registrie eintragen und schon kann jeder sozusagen auf den Server zugreifen, natürlich nur in den Bereichen, die der Hersteller dann noch zulässt. Das ist einfach. Was du ansprichst, ist die Sache, dass man ja dann in einer Lieferkette zum Beispiel Second-Tier-Supplier seine Informationen an den First-Tier-Supplier gibt, der First-Tier-Supplier das an seinen OEM weitergeben will. Und dazu braucht es Datenräume und Vereinbarungen, wie man die Daten tauscht und teilt. Und das ist zum Glück ja auch schon konzeptionell angegangen worden. Wir haben ja einerseits die Manufacturing X-Initiative, die von dem Bundeswirtschaftsministerium mitfinanziert worden ist, und die Catena X-Initiative für die Automotive-Lieferkette, Automobil-Lieferkette. Da haben wir also schon Musterimplementierung für Datenräume. Da gibt es jetzt, wenn man tiefer reinguckt, natürlich noch Dinge, die verbesserungswürdig sind oder die noch dazu notwendig sind, um die Produktivität zu steigern. Aber im Rahmen der Manufacturing X-Initiative vom Wirtschaftsministerium haben wir da jetzt einen großen Durchbruch geschafft. Und wir haben nämlich ein MX-Port definiert, also Manufacturing X-Port, also eine Art, wie man eine Art End-to-End-Verbindung formulieren kann zwischen zwei Punkten. Und da gibt es drei Sorten, Leo, Orion und Hercules. Ich sage das mal etwas untechnisch. Das sind also alle drei verschiedene Möglichkeiten, diese End-to-End-Punkte zu verknüpfen und dienen dazu, verschiedene Initiativen anschließbar zu machen auf denselben Punkt, sodass sie interoperabel sind in den Datenräumen. Der Hercules ist der, der sozusagen den Catena X-Fall abdeckt mit dem Eclipse Data Connector. Dann haben wir den Orion, der die UPC-UA-Anbindung schafft. Das ist insbesondere für den VDMA und seine Maschinenbau-Mitgliedsfirmen sehr relevant. Und das dritte ist der Leo, der verwendet den DPP 4.0-Ansatz, also Verwaltungsschale mit digitalem Typenschild. Wir haben darüber hinaus dann die Möglichkeit, die Sachen untereinander auch austauschbar zu machen, was nicht ganz trivial ist. Also zum Beispiel eine OPC-UA-Andockung mit einer Verwaltungsschalen-Andockung parallel zu machen, ist datentechnisch kommunikativ einfach. Aber wenn man die Semantik noch dabei haben will, ist es nicht mehr so trivial, weil die natürlich unterschiedliche Herkünfte haben. Und wir haben jetzt aber in der IDTA, also Industrial Digital Twin Association, eine vor 5 Jahren von Z4I, VDMA initiierte Gründung eines Non-Profit-Organisation, einer Standardisierungsorganisation für die Verwaltungsschale und die Teilmodelle, haben wir eben ein Spezialprojekt aufgesetzt, das dazu dient, den OPC-UA und die Asset Administration Shell so miteinander kompatibel zu machen, dass man eine beliebige OPC-UA-Andockung umsetzen kann mit einer AS und umgekehrt. Das ist da muss man ganz tief runtergehen ins Getriebe sozusagen und die kleinsten Zahnräder miteinander verschneiden und den Modul anpassen. Aber wenn man das ist passiert und die sind in den letzten Zügen, das dann fertig zu kriegen, sodass man dann da auch keine Hürde mehr hat. Das heißt, da kann ein Maschinenbauer, was weiß ich, bei Umati, der jetzt den OPC-UA-Standard verwendet, kann dann also auch auf Leo mit Leo sich kompatibel zeigen und umgekehrt. Das ist schon mal ein großer Punkt. Es löst auch diesen vermeintlichen Expertenstreit in der Community zwischen OPC-UA-Befürwortern und AAS-Befürwortern, wo ich immer fragte, da ist doch gar kein Stress, da ist doch gar kein Unterschied. drin. Es sind einfach nur komplementäre Technologien, die man miteinander verschneiden kann. Aber so ist es halt, wenn Menschen und Experten zusammenarbeiten, dann gibt es manchmal Verschränkungen. Die haben wir dadurch sozusagen akademisch und inhaltlich und technisch gelöst, abgehandelt. Ist kein Problem mehr.
Schön, das ist gut. Wäre ja auch blöd, wenn da jetzt noch so große Hindernisse auftauchen würden. Sozusagen, wir in der Prozessindustrie sind ja durch den Feldbuskrieg geschädigt. Solche Kriege braucht man nicht.
Ja, ich kenne den ja noch gut und unsere Firma ist ja nicht ganz unbeteiligt gewesen, diesen Zusammenhang.
Ja, Dieter, danke für das technische Thema. Vielleicht noch ein Blick auf die Anwendung. Ich bin ein kleiner Maschinenbauer. Was sind denn meine größten Schmerzpunkte, meine Painpoints, wenn ich ein DPP 4.0 implementieren soll, auch mit Zeitdruck durch die Anforderungen und vielleicht noch darüber hinaus mit dem Willen, Zusatzdienste anzubieten? Was sind die Hindernisse, die ich überwinden muss?
Ich glaube, technisch nur kleine, emotional große. Also ich fange mal mit den emotionalen an. Die Mittelständler, mit denen ich gesprochen habe, die waren meist größer als 50 Mitarbeiter, aber sagen wir mal, solche, die jetzt über 1000 Mitarbeiter groß waren, die haben Sorgen, dass wenn sie Daten teilen, dass man ihnen die Daten wegnimmt oder dass andere davon profitieren, ohne dass sie es wollen. So, und das ist etwas, das ist nicht sachlich bedingt, sondern das ist emotional bedingt. Das ist eine Angst. Und ich sage mal Folgendes, die ist auch insofern berechtigt, dass wenn man das nicht richtig macht, das ja auch durchaus passieren kann. Also, was wichtig ist, ist also, dass man ein vertrauensvolles Datenteilungskonzept zur Umsetzung bringt und das Stichwort Datenräume schafft, in denen man vertrauensvoll Daten tauschen kann. Und das ist, sagen wir mal, konzeptionell mit dem Manufacturing X-Ansatz gelungen, dass man das so aufgesetzt hat, dass das so sein soll. Jetzt ist ja Manufacturing X ja eine Initiative des Wirtschaftsministeriums, dass das Ganze antriggern soll. Aber es ist ja noch nicht operationell umgesetzt. Catena X hingegen ist zum Beispiel schon operationell. Da kann man also Daten tauschen, aber das ist eben für die Automotive-Lieferkette. Da sind ja nicht alle von betroffen. Das heißt, jetzt geht es darum, wie können wir das jetzt machen für Firmen, die jetzt nicht unbedingt in der Automobilindustrie aktiv sind. Und das ist jetzt das, was die IDTA sehr stark treibt, dass sie eben eine Dateninfrastruktur anbietet, die so ist, dass ein kleines Unternehmen, ich sage jetzt mal 50 Mitarbeiter groß, was überhaupt keine IT-Abteilung hat, was vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat, die sich mit IT beschäftigen oder sie haben es vergeben an einen Service-Provider, wie auch immer. Jedenfalls diese kleine Unternehmung kann bei der IDTA gegen Einwurf kleiner Münzen, sage ich mal, mitmachen, indem sie sich dann eine IT-Infrastruktur zunutze macht, die IDTA anbietet. So. Und dann kann man ein Produkt, was man hat, nehmen, eine Verwaltungsschale generieren mit Submodellen, die schon da sind. Es gibt also über 80 Submodelle, die man schon verwenden kann. Man braucht nicht alle und es hängt ja auch immer davon ab, was man machen will. Ich würde also jedem empfehlen, fang doch mal mit dem digitalen Typenschild 4.0 an. Also nach einfach Folgendes, dass du dann deine CE-Konformitätserklärung jetzt nicht mehr in Papier auslieferst, sondern mach das sozusagen digital unter Verwendung der Asset Administration Shell. Das ist der einfachste Fall des DPP 4.0, wo man quasi nur den DNP 4.0, also das digitale Typenschild 4.0 verwendet, plus die Verwaltungsschale als Strukturierungselement, aber nur ein Strukturelement drin hat, nämlich das digitale Typenschild. So, wenn man das hat, dann kann man als nächstes sagen, guck mal, ich muss ja nach dem EU Data Act meinen Kunden die Informationen offenlegen, welche Daten auf meinem Produkt verfügbar sind und wie man an diese Daten rankommt. Das ist das, was man ab 12.09.2025 schon tun muss. Und dann kann man das auch anwenden. Da verwendet man einfach nur das Thema, dann nimmt man das Teilmodell für die Handover-Dokumentation. Da kann man also ein PDF-Dokument, in dem man die Schnittstellen aufführt, die das Produkt beinhaltet, sozusagen einfach nur auflistet und das als PDF zur Verfügung stellt. Das hat man ja vorher schon bei der CE-Konformitätserklärung gemacht und jetzt macht man das noch für die Schnittstellenbeschreibung. So, und dann habe ich auf der SPS-Messe jetzt gerade letzte Woche, habe ich gezeigt auf dem EDTA-Stand, wie man den UA Data Act so umsetzen kann mit dem DPP 4.0, aber habe noch was anderes gezeigt. Da gibt es noch ein anderes Teilmodell, das ist das sogenannte Teilmodell AID, Asset Interface Description. Das ist ein hochperformantes Teilmodell, das verwendet eine neue Sprache, nämlich die Sprache von W3C, also www, das sind ja die Interneterfinder, W3C und dann TD. TD steht für Thing Description. Das ist also eine Sprache, wo man mit einer, ich sag mal, einfachen Logik 10 bis 30 Zeilen eine beliebige Interface schaffen kann mit einem Teilmodell AID, beliebige Datenpunkte andockbar zu machen für Northbound-Ausgang über den DPP 4.0. Und darüber haben wir dann gezeigt, dass man da zum Beispiel für 6 Siemens-Produkte, die aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen waren und die unterschiedliche Kommunikationsprotokolle verwenden, zum Beispiel BACnet oder OPC-UA oder andere. Dafür haben wir dann gezeigt, dass man das alles mit demselben Teilmodell verarbeiten kann und dann aber die Daten, ob statisch oder dynamisch, in Echtzeit zur Verfügung stellen kann. Also der EU-Data-Act sagt ja nicht, du musst dem Kunden die umsonst zur Verfügung stellen. Der sagt nur, du musst sagen, welche Daten du hast und wie man an die Daten rankommen kann. Also wenn du sagst, ich habe die und die Daten, abstrakt, also ich Betriebsdaten oder Spannungsdaten oder Stromdaten oder sowas, und dann sage ich noch, die sind auf der und der Schnittstelle zu sehen, dann ist das in dem PDF-Dokument ausreichend. Damit hast du alles erfüllt. Die EU sagt noch immer das Format, du kannst es auch auf ein weißes Blatt Papier schreiben. Aber die Daten zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich nicht trivial. Und das kann man mit diesem AID-Submodell so einfach machen, dass man das ja dann als digitalen Service zum Beispiel gegen Geld dem Kunden zur Verfügung stellen kann. Oder man gibt dem Kunden das und sagt, guck mal, wenn du meine Produkte kaufst, kriegst du von mir die Daten immer automatisch auf dieser Schnittstelle umsonst. Das ist ja eine Frage des Marketings und der Produktbeschreibung und des Produktmanagement, ob man das jetzt so oder so machen will. Das ist aber in der Hoheit des Herstellers des Produktes. Aber das ist dann die rechte Seite, das ist nicht regulatorisch. Und das ist ja nur ein Beispiel, wie man jetzt seine Produkte veredeln kann. Ich hätte noch zig andere Beispiele, die man verwenden kann. Also mit anderen Worten, ich lade jede Firma ein, besonders die kleinen, sofort loszulegen, weil das ist jetzt da. Man kann die IT-Infrastruktur von EDTA nehmen, man kann sie auch woanders nehmen, kann sie auch bei SAP oder bei Siemens oder wo auch immer bekommen, wenn man das möchte. Aber das ist sofort umsetzbar. Und die Hürde ist die, dass man einfach da mal anruft und mit denen mal spricht. Und da gibt es ja genug Leute, die das dann noch anbieten, wie man das dann klärt. Es gibt mittlerweile auch schon Service-Provider, die sich darauf spezialisiert haben, genau diesen Mechanismus anderen Firmen zu erklären gegen Gebühr. Klar, es liegt ja drin. Das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen eine Community generieren, die sozusagen jetzt das ganze Thema hochfährt, größer macht, Schneeballeffekt. Und dazu haben wir ja auch im ZVI dieses sogenannte Forum DPP 4.0 gegründet, das übrigens am 29. Januar 2026 das nächste Forum hat. Und wo dann also wir auch den Erfahrungsaustausch machen, man kann also da zum ZVI nach Frankfurt fahren, sich das live angucken. Man kann aber auch hybrid sich zuschalten, das dann virtuell daran teilnehmen.
Dieter, wir reden viel von bestehender Regulatorik und der DPP 4.0 ist eine Antwort darauf. Wie gut ist die Industrie denn mit diesem Ansatz auf die noch kommenden regulatorischen Anforderungen, insbesondere der EU, vorbereitet? Und worauf müssen sich Unternehmen da einstellen? Was ist als nächstes zu erwarten?
Eine sehr gute Frage. Die EU ist ja gerade dabei, den NLF, also New Legislative Framework, nochmal zu überdenken und zu bearbeiten. Und ich sag mal, was ich höre, das ist noch nicht spruchreif und das ist auch noch nicht offiziell, aber man merkt in den Diskussionen mit den EU-Kommissionsleuten, dass schon verstanden worden ist, dass DPP ein Ansatz sein könnte, der horizontal über alles, über alle Branchen, über alle Industrien genommen werden könnte, konzeptionell. Und dementsprechend man den vielleicht auch in den überarbeiteten NLF, also New Legislative Framework, neu einprägt, damit man sich die regulatorische Beschreibung und die Informationspflicht, die man seinen Mitgliedsfirmen auferlegt, sozusagen vereinfacht. Weil ist ja klar, wenn ich eine Regulatorik A und B habe und in beiden irgendein Dokument erfordere oder einfordere, dann sind die erstmal unterschiedlich aufgebaut. Wenn ich jetzt aber einen Mechanismus DPP hätte, dann könnte ich ja im DPP diesen Mechanismus nutzen, um zu sagen, ihr liefert eure Informationen über den DPP, also Regulierung A liefert eine Lasche in dem DPP für Informationen zu Regulatorik A. Und dann gibt es eine Lasche für Regulatorik B und eine Lasche für Regulatorik C. Und das jetzt auf DPP für 0 übertragen, das können wir ja, haben wir ja schon gezeigt. Und jetzt machen wir da noch natürlich was, dass ich ja einen digitalen Service anbieten kann und sage, guck mal hier, so wie ich beim EU Data Act das gemacht habe. Also ich erfülle nicht nur die regulatorische Pflicht, sondern ich mache auch noch Geld daraus, indem ich mir die regulatorische Pflicht angucke und sage, wie kann ich denn da noch einen draufsetzen, dass der Kunde noch einen Vorteil davon hat, wenn er das macht und dann sozusagen ich dafür auch noch ein bisschen Geld einsammeln kann, dass ich dem Kunden das anbiete. Und das ist, also das wäre für mich wirklich die Krönung, wenn das passieren würde. Ich bin noch nicht sicher, ob es passiert, aber zumindest haben wir im BDI Taskforce DPP in diese Richtung lobbyiert. Wir haben gesagt, es ist ein horizontaler Ansatz der DPP 4.0 und wir können ihn grundsätzlich über alle Branchen fahren und es wäre klug, wenn wir alle Informationspflichten über einen Kamm scheren, nämlich mit diesem Mechanismus, wohl wissend, dass die EU in ihrer Regulierungsart bisher in ihren 17 Direktoraten nie darauf geachtet hat, dass es zusammenpasst. Also die haben es noch nicht mal geschafft, dass es in einem Direktorat passend war, geschweige denn untereinander. Und jetzt kann man also sozusagen sagen, gut, das ist die Historie, können wir nicht verändern, aber mit der neuen Art DPP, DPP 4.0, kann ich das ja sozusagen intelligent erschlagen, indem ich das einfach systemisch da drauf lege und dann sozusagen so eine Art Mittelschicht da drauf lege, die das alles abbildet. Und dann kann ich ja auch dann zum Beispiel eine KI-Analyse machen und sagen, guck mal, liebe KI, sag mir doch mal bitte die Gesamtregulatorik, die jetzt aus der EU-Kommission, aus allen Regularien, die bisher geschrieben worden ist, kommt und mach mir doch mal daraus ein Exzerpt, dass nur noch das reguliert aufgeschrieben wird, was sozusagen in Summe unterm Strich rauskommt, das weiß die EU ja selbst noch nicht. Das könnte man aber mit einer KI-Analyse machen. Und das ist ja meine große Hoffnung, dass wir jetzt endlich dann, wenn wir so ein System hätten, dann unsere KI auch wirklich nutzbar machen könnten für so einen Zweck. Ich habe der EU das schon mal erklärt, aber das ist natürlich immer eine Frage, das erklärt man dann einem Experten, der da auch einen Sinn für hat oder auch die Empfänglichkeit hat für so ein Gespräch, aber da dringt man ja nicht bei der großen EU-Kommission durch, wenn man das jetzt nur ein oder zwei Personen sagt.
Dieter, so wie du das beschrieben hast, ist der digitale Produktpass ja nicht nur eine konkrete Erfüllung von Anforderungen, sondern darüber hinaus auch ein Türöffner für die weitere Digitalisierung der Industrie. Wo gibt es denn schon konkrete Industrie-Use-Cases, an denen auch der wirtschaftliche Nutzen durch den DPP sichtbar wird?
Also wir haben auf der Hannover Messe, ich habe den DPP 4.0 auf der Hannover Messe 2025, also im April diesen Jahres, gezeigt für den Fall Paperless Machine Documentation. Ich habe also mit der Firma Engel, das ist ein Spritzgussmaschinenhersteller aus Österreich, mit dem zusammen haben wir das mal ausprobiert. Also der hat sozusagen, normalerweise liefert er eine Spritzgussmaschine aus, die hat dann ein Gewicht von 4 bis 10 Tonnen und dann liefert man extra für diesen Kunden Papierdokumentation mit. Die hat dann ungefähr so 15 bis 20 Kilogramm Gewicht, also nur das Papier, was man da reintut. Und wir haben da mal gezeigt, wie das geht, wenn man das papierlos macht, also sprich digitalisiert. Und da haben wir nur, also um es einfach zu machen, die Papierdokumente als PDF in eine Datenbank überführt und dann darauf dann das, den DPP 4.0 angewandt und haben das dann sozusagen geteilt. Das kam gut an, stieß auch auf größeres Interesse und ist erstmal ein Beweis dafür gewesen, dass es erstmal technisch funktioniert, dass das auch unkompliziert ist und dass es auch geht. Unterm Strich haben wir jetzt nicht die Nachweis geführt, dass es billiger ist, weil man muss ja fairerweise sagen, wenn man das dann so tun würde, müsste man eine IT-Infrastruktur aufbauen und nur für die Papierlosigkeit lohnt sich das nicht. Das macht man nur, wenn man dann auch andere Dinge machen möchte, wie zum Beispiel eben EU Data Act Readiness, dann zum Beispiel digitale Services zur Verfügung stellen. Und da habe ich ja eben schon das Beispiel gegeben mit der EDTA, wie man da als kleine oder große Firma anfangen kann für wenig Geld.
Dieter, wie sieht aus deiner Sicht ein industrielles Ökosystem im Jahre 2035, also in 10 Jahren aus, in dem der DPP vollständig etabliert ist? Wie kann man sich unsere Digitalisierung in 10 Jahren vorstellen?
Eine sehr schöne Frage. Dann hätten wir die 3i-Strategie plus umgesetzt und dann hätten wir also branchenübergreifend beim Z4i eigentlich in allen Branchen den DPP 4.0 in die Anwendung gebracht. Das heißt, alle Produkte, die sozusagen die Hersteller, die beim Z4i verbandelt sind, stellen ihre Produkte her, haben einen DPP 4.0-Ansatz. Das heißt, auf dem Produkt ist dieses DNP 4.0, dieser QR-Code mit dem viereckigen Rahmen und der dreieckigen Ecke unten rechts. Alle verwenden dezentrale Server, die dann die Möglichkeit bieten, ihre Produkte in digitalen, in Datenräumen zur Verfügung zu stellen und dann eben, dass man Daten tauschen kann. Entlang Lieferketten, entlang Communities, entlang von mit ihren Service-Providern im Service-Bereich, mit Kunden fürs Marketing und dergleichen. Das heißt, wir würden papierlos sein, wir würden digital sein, wir würden Mehrwertdienste haben, die zum Teil proprietär sind, weil die Hersteller das selbst wollen und sich darüber differenzieren wollen. Aber es gibt auch dann so Allgemeindienste, wenn man also zum Beispiel eine regulatorische Sache erfüllen will, die von der EU kommt oder von woanders, also Türkei oder aus den USA oder China, könnte man zum Beispiel eine App machen in der IDTA, die diese regulatorische Anforderung erfüllt für alle, die damit zu tun haben. Das haben wir ja gemacht, zum Beispiel mit dem Batterie-Passport-Modell. Wir haben also eine Arbeitsgruppe gegründet, die übrigens unter Leitung von Siemens, die das Batterie-Passport-Modell beschreibt. Und da ist dann alles niedergeschrieben. Das macht man einmal in der Gruppe derer, die es brauchen. Und danach haben das alle. Und das kann jeder, der bei der EDTA Mitglied ist, kann das umsonst runterladen und benutzen. Auch wenn er nicht in dieser Gruppe mitgemacht hat. Das ist ja das Schöne. Man kann ja auch vielleicht später auf die Idee kommen, Batterien zu brauchen oder zu liefern oder zu produzieren. Also von daher ist das eine... Also wir haben dann eine digitale Community, sage ich mal. Ja, heute haben wir ja eine Community aus Automatisierern. Dann würde ich sagen, später haben wir eine Community von Automatisierungsfirmen, die auch digitalisiert sind. Denn jede Firma ist jetzt auf dem Weg der digitalen Transformation. Das dauert naturgemäß 5 bis 10 Jahre. Und dann bin ich genau bei deinen 10 Jahren, dass wir dann in 10 Jahren digitalisierte Automatisierungsunternehmen haben, digitalisierte Eisenbahnunternehmen, digitalisierte Hersteller von XY-Produkten haben.
Dieter, jetzt kommen wir zu einem harten Schnitt. Keine Regulatorik, keine Politik, keine Technik. Vor allen Dingen auch mit Blickrichtung auf unseren Nachwuchs. Was motiviert dich denn persönlich in der Automatisierung bei einem großen Industriekonzern zu arbeiten und dich darüber hinaus noch so aktiv in Verbänden national, europäisch, global zu engagieren?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal Young Generation, das digitale Typenschild, wäre nicht entstanden, wenn ich nicht ein Schlüsselerlebnis mit meinem großen, ich habe 2 Söhne, mit meinem großen Sohn gehabt hätte, der nämlich, als ich mir ein Handbuch zu einem Audio-Video-Interface-Adapter durchgelesen habe, DIN A5, 1 cm dick, hatte ich meine Marker zum Anmarkern, damit ich das also besser verstehen konnte und trank einen Kaffee dabei. Mein Sohn sah das und sagte: Papa, was ist das? Ich sage: Ein Audio-Video-Adapter fürs Heimkino. Cool, sagt er. Und sagt er: Was ist das? Und zeigt auf das Handbuch. Ich sage: Das Handbuch, das lese ich mir gerade durch, damit ich verstehe, wie man das Ding anschließt. Oh, Papa sagt, das ist ja Steinzeit. Und das hat mich ziemlich betroffen gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er es denn macht. Dann hat er diese Zigarettenschachtelgroßen Adapter umgedreht, hat aufs Typenschild geguckt, hat das bei sich in seinem Smartphone eingetippt und nach 3 Klicks hat er mir das Handbuch in digitaler Form gezeigt. Da war ich sehr betroffen. Also ich habe mich dann ehrlich gesagt ziemlich geärgert, aber letztendlich über mich selbst. Weil, warum? Weil ich habe dann in der Selbstanalyse festgestellt, mein Sohn hat recht, absolut recht, dass wir steinzeitmäßig unterwegs sind in der Industrie, weil wir das noch immer mit diesen Handbüchern machen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und stellte fest, das Handbuch ist nicht, weil wir es machen wollen, sondern das Handbuch ist in Papier, weil es und auch die CE-Konformitätserklärung, weil wir es machen müssen aufgrund Regulatorik. Und so bin ich dann zu der Regulatorik gekommen. Das ist jetzt nicht gerade ein Thema mit größter Freude, sondern das ist ein anstrengendes Thema, um es mal so zu sagen. Aber darüber habe ich dann gesagt, okay, das kann doch nicht sein, dass wir uns da so regulieren lassen, dass wir so einen Unsinn machen, dass wir das alles in Papier ausliefern, obwohl es keiner in Papier haben will. Denn jeder Kunde sagt, gib mir das digital. Also mit anderen Worten, der erste Schritt zur Nachhaltigkeit, also indem man weniger Papier druckt und ausliefert, war jetzt das digitale Typenschild. Da war, wenn man so will, mein Sohn der Geburtshelfer. Und die Motivation war, dass ich dann auch erreichen wollte, dass mein Sohn dann nicht mehr sagt, Papa Steinzeit. Und als ich ihm das erste Serienfoto der Siemens AG nach 5,5 Jahren, wohlgemerkt, 5,5 Jahre hat mich das gekostet, gezeigt habe, da sagte er, cool, Papa, da war ich auch dann zufrieden.
So treiben uns manchmal unsere Kinder zu Innovationen an. Aber klar, Papa, das ist Steinzeit, das will man ja nicht hören. Also. Ja, Dieter, wenn du die Pläne, die du erzählt hast, die Visionen in 5, in 10 Jahren, Kipppunkt erledigt, wenn das alles zutreffen soll, was könnte eine Fee dir dabei helfen, dass das so wird, wie du es dir vorstellst? Oder brauchst du die Fee gar nicht mehr, weil es so läuft?
Doch, die Fee brauchen wir noch in gewisser Weise, weil ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden. Das meine ich jetzt nicht arrogant, sondern ich meine das so, dass zum Beispiel das Thema, dass Daten tauschen, auch, dass da die Semantik dazu gehört. Das ist etwas, das ist noch überhaupt nicht in den Köpfen drin. Natürlich gibt es in der Community Dutzende von Experten, Expertinnen, die das verstehen, verstanden haben, das hoch und runter deklinieren können. Aber ich meine jetzt, das Gros der Menschen weiß es noch nicht, dass das relevant ist, dass wir daran arbeiten müssen. Also das wäre jetzt so schon, da bräuchte ich die Fee, um Daten und Datensemantik sozusagen schneller in die Umsetzung zu bringen. Und dann bräuchte ich die Fee noch dafür, dass die kommerziell denkenden Menschen, die in den vielen tausenden Firmen sind, also CEOs, CFOs, dass die mal sich damit so auseinandersetzen, dass sie sagen, naja, ich kann doch damit mehr Geld verdienen, ich kann doch mehr Umsatz schreiben, ich kann doch digitale Services anbieten und aus dem Blickwinkel kommend mal sagen, okay, dann müsste sich doch so eine IT-Infrastruktur rechnen. Und wenn sie nicht nur aus der regulatorischen Zwanghaftigkeit da drauf gucken, weil dann sagen die, dann machen wir das irgendwie so billig wie möglich oder so, warten so lange wie nötig, bis wir da irgendwie Strafe zahlen müssen. Das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, also die Fee brauche ich sozusagen, dass sie den CEOs und CFOs mal so auf die Schulter klopfen und den Gedanken einbringen, das ist ja eine Opportunity, die man nutzen kann, statt jetzt das immer nur als schlimme Strafe oder Zwang oder regulatorische Hürde zu nehmen. Ja, das also. Aber wie gesagt, das darf dafür die beiden Sachen. Ansonsten würde ich sagen, läuft es jetzt langsam hoch und mit zunehmender Regulatorik wird der Druck immer höher. Ich merke jetzt, wie Firmen auf einmal sich Gedanken machen und sagen, ach, da kommt ja sowas wie ein DPP, was ist das denn, was muss ich denn da machen? Das ist ja schon mal erfreulich, wenn sie das 2025 machen, obwohl der DPP für die Produkte, die unsere Branche treffen, ja erst so 28, 29 kommen. Das ist ja schon sehr früh, finde ich. Also das hat aber mit der vielen Werbung zu tun, die wir brauchen. Wir sind auf Messen, machen Vorträge, steht auch zum Teil in der Zeitung. Also da ist ja schon viel passiert und die Verbände arbeiten ja auch kräftig daran, das jetzt zu publizieren. Also von daher läuft das jetzt schon, ne? Aber es könnte schneller laufen. Ne?
Bist du ein bescheidener Mensch, wenn du nur zwei Wünsche an die Fee hast? Aber dann kann ich ja noch fragen, gibt es noch andere Themen, wo du sagst, ach, das hätte ich gern noch erzählt, aber ihr habt nicht danach gefragt?
Das wäre noch ein Wunsch von der Fee, dass die EU-Kommission in dem der New Legislative Framework, der wird ja gerade überarbeitet und die ist sozusagen in der Anhörung bei den Verbänden und den Firmen, was kann man da besser machen und wie kann man den überarbeiten. Und bei dieser Sache wird gerade diskutiert, in stillen Kämmerlein, sage ich mal, dass man den DPP als Konzept vielleicht da reinarbeitet, also dass der neue NLF sozusagen den DPP als systemisches, horizontales Medium-Vehikel verwendet. Das haben wir schon mal diskutiert in der EU, auch mit der EU. Das war auch nicht konträr, sondern es war halt eine Diskussion. Und wenn ich jetzt mir was wünschen würde, wäre der größte Wunsch, dass die EU das so tut, weil dann hätten wir die Chance, den DPP für null, dann könnten wir den DPP für null sozusagen für alles und überall in der EU anwenden. Dass wir den auch außerhalb der EU anwenden können, in Amerika, in der Türkei, in China, das ist ja selbstredend. Ja. Aber das wäre natürlich genial. Aber mehr Wünsche habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist ja schon was.
Dieter, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Also DPP 4.0 ist ein Konzept, das man heute anwenden kann und das einem dazu hilft, die digitale Transformation in seinem Unternehmen auf Produktlevel zu starten, klein anzufangen und immer größer werden zu lassen und in der Umsetzung man dabei auch die Firma transferiert in die digitale auf den digitalen Level. Und darüber hinaus kann man eine ganze Menge Geld sparen und seine Produktivität erhöhen, wenn man das anwendet. Das kann man aber erst verstehen, wenn man sich damit tiefer beschäftigt.
Vielen Dank, Dieter. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank fürs Interview.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.